Sie hören einen Vortrag von Dr. Peter Tremp, Pädagogische Hochschule Zürich, zum Thema Forschungsorientierung als didaktischer Anspruch. Aufgenommen im Rahmen der Veranstaltungsreihe Hochschuldidaktik an der Pädagogischen Hochschule Wien am 13. November 2015.
Vielen Dank auch für die Einladung, hier nach Wien zu kommen und ein Thema vorzustellen, das mich schon seit einigen Jahren beschäftigt und das ich bereits schon einmal hier an einem Workshop präsentieren konnte. Erwarten Sie allerdings nicht von der Schweizer Hochschuldidaktik solche Erfolge, wie Sie vielleicht von Schweizer Fußballtrainern zurzeit erleben können. Aber bei der Didaktik muss man auch etwas vorsichtiger sein. Die Frage ist ja, was kann Didaktik denn überhaupt leisten? Ich möchte beginnen mit einem Zitat, das Sie ja vielleicht kennen, und zwar ein Zitat aus dem großen Einstieg in die Didaktik von Comenius. Comenius ist ja einer der großen Väter der Didaktik, der in seinem Buch Große Didaktik dieses Zitat, da habe ich es entnommen: Erstes und letztes Ziel unserer Didaktik soll es sein, die Unterrichtsweise aufzuspüren und zu erkunden, bei welcher die Lehrer weniger zu lehren brauchen, die Schüler dennoch mehr lernen. In den Schulen weniger Lernen, Überdruss und unnütze Mühe herrsche, dafür mehr Freiheit, Vergnügen und wahrhafter Fortschritt. Das war eigentlich das Programm mal der Didaktik. Allerdings, wenn man bei Comenius dann ein bisschen weiter sieht und weiter liest, dann stellt man auch fest, dass die Didaktik auch immer schwankt zwischen Ohnmacht und Allmachtsfantasien. Und sein berühmtestes Buch wohl, der Orbis Pictus, der zeigt schon eigentlich eine interessante Entwicklung, nämlich dieser Orbis Pictus ist ja so gewissermaßen das erste große Schulbuch, das dann breite Verbreitung gefunden hat. Es beginnt mit der Einleitung, die ja so aussieht: Komm her, Knabe, lerne Weisheit. Und da fragt dann der Knabe, was ist das, Weisheit? Und so beginnt eigentlich der Dialog und die beiden gehen dann durch die ganze bekannte Welt durch. Bis zum Schluss dann. Und bei der Klausula, beim Beschluss, wird das alles nochmals zusammengefasst. Und was mich eigentlich etwas irritiert an dieser ganzen Geschichte ist, dass sich eigentlich trotz dieses langen Bildungsganges sich gar nichts verändert hat. Es ist dasselbe Bild, das hier verwendet wird. Eigentlich würden wir doch annehmen, dass, wenn wir jetzt didaktisch durch die ganze Welt durchgegangen sind, wir jetzt etwas sehen würden, was sich eben entwickelt hat. Bei Comenius nicht, und da wäre ich also etwas vorsichtig, was die Versprechen der Didaktik betrifft. Nun, heute geht es allerdings ja nicht allgemein um Didaktik, sondern stärker eben ums Thema forschungsorientiertes Studium. Traditioneller wird das ja ausgedrückt als Frage der Verknüpfung von Forschung und Lehre. Und ich möchte gleich zu Beginn Ihnen sagen, dass sich ein paar Annahmen, die sich mit diesem Thema verbinden, als problematisch anschaue. Ich habe viermal notiert. Ich finde problematisch, und das werden Sie dann auch hören, warum in den Ausführungen, ich finde problematisch, wenn man davon ausgeht, dass Lerninhalte auch Forschungsinhalte der eigenen Hochschule sein müssen. Ich finde problematisch die Aussage, dass jeder Forschungsinhalt auch curriculare Bedeutung hat, beispielsweise in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Ich finde auch problematisch die Aussage, dass forschungsorientierte Hochschullehre nur mit gleichzeitig eigener Forschungstätigkeit möglich sei. Und auch umgekehrt finde ich problematisch, dass Forschungstätigkeit per se zu guter Hochschullehre führen wird. Nun, das sind ein paar Punkte, die ich gerade von vornherein Ihnen eben so mitgebe, dass das so ein paar Punkte eben sind, die ich ausführen werde und wie ich so stehe bei Fragen, die eben aktuell auch diskutiert werden. Nun, was erwartet Sie ganz genau? Ich werde Ihnen zum einen mal etwas zu dieser Verknüpfung von Forschung und Lehre sagen. Eigentlich ist es eine traditionelle Formel, die sich dahinter verbirgt. Dann werde ich Ihnen ein paar Konzepte vorstellen zur Didaktik der Forschungsorientierung und ich werde dann darauf zu sprechen kommen, wie sich eigentlich Forschungsorientierung und Berufsbezug miteinander verbindet, welches die Relationierung ist. Wir haben es ja in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung mit einem Studiengang zu tun, der sehr stark eben berufsorientiert ist und auch sein soll. Und die Frage ist, in welchem Verhältnis stehen die beiden Orientierungen? Ich möchte anschließend bei dieser problematischen Annahme, Forschungstätigkeit führt zu guter Hochschullehre und mit einem historischen Beispiel anfangen, nämlich mit einem historischen Beispiel, das ich bei Adolf Disterweg gefunden habe. Er schreibt in einer Schrift von 1836 mit dem dramatischen Titel über das Verderben auf den deutschen Universitäten, nämlich folgendes: Welche Marter ist es für Studenten, tagtäglich zu den Füßen eines Mannes zu sitzen, der die Gabe des Lehrens nicht besitzt, selbst wenn er der ausgezeichneteste, berühmteste Gelehrte sein sollte? Sie sitzen da mit lernbegierigen Ohren, sie schreiben die Worte nach, die sie hören, aber sie verstehen den Mann nicht. Leider gilt dies in Deutschland, er redet nicht von Österreich, es ist eben hier Deutschland, leider gilt dies in Deutschland noch für den Beweis der Meisterschaft, für einen untrüglichen Beweis der Gründlichkeit und der Tiefe. Nun, dieses Beispiel von Disterweg ist auch deshalb eben interessant, weil er sich hier auf einen ganz prominenten Gelehrten bezieht, der heute noch bekannt ist, nämlich er meint damit Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel, einer der großen Philosophen der damaligen Zeit und heute noch als großer Philosoph gewürdigt. Er fährt dann nämlich fort: Von Hegel hat man gesagt, dass ihn einer verstanden habe. Doch wir wollen hoffen, dass ihn in jedem Semester 10 verstanden haben. Aber stets hörten ihn Hunderte. Was ist aus diesen geworden? Welchen Gewinn haben sie gezogen von den Stunden, die sie aufopferten, von der Geistesqual, die sie empfunden? So viel ist gewiss. Hegel mag ein tiefer Forscher gewesen sein, er war einer der schlechtesten Lehrer, die es jemals gegeben hat. Jenes kann ich nicht beurteilen, denn ich gehöre zu denen, die ihn nicht verstanden haben. Und ich verstehe auch die nicht, die ihn verstanden zu haben behaupten. Aber dieses weiß ich aus Erfahrung. Im Jahre 1825 hospitierte ich bei ihm einige Stunden. Er quälte sich damit ab, den Unterschied des Diskursiven und Intuitiven deutlich zu machen. Aber von ihm konnte man diesen Unterschied, den man einem Sekundaner leicht deutlich machen kann, nicht lernen. Wer ihn vorher nicht kannte, lernte ihn gewiss durch ihn nicht kennen. Eben, ein dramatisches Beispiel, und für Disterweg ist dann auch klar, der akademische Lehrer braucht als solcher eben kein guter Forscher zu sein, aber er muss ein guter Lehrer sein. Und abschließend heißt es dann bei Disterweg: Vereinigt sich beides in derselben Person, desto besser. Aber es ist nicht nötig, so wie es auch sehr selten ist. Und er fordert dann eine pädagogische Anstalt, die Universität sei eine pädagogische Universität, und die bescheidene Lehrqualität, wie er immer wieder dann anmahnt, wird dann zum zentralen Argument bei Disterweg für eine Reform der Universität. Eine Universität ist, so schreibt er, um der Studierenden willen da, ihr Wert beruht auf der Wirkung auf dieselben. Das eine bestimmte Position eben bei Disterweg. Eine Universität ist um der Studierenden willen da. Ihr Wert beruht auf der Wirkung auf dieselben. Mit dieser Passage könnte man meinen, hat Disterweg auch eine Antwort gegeben auf ein anderes Universitätskonzept, nämlich auf ein Universitätskonzept, das wir bei Humboldt finden. Denn bei Humboldt finden wir eine eigentlich mal überraschende Passage, wo er nämlich schreibt, dass nicht etwa der Professor für die Studierenden da sei, sondern dass es umgekehrt sei. Die Studierenden seien für den Professor da. Und mit dieser Formulierung stellt Humboldt ja eigentlich traditionelle pädagogische Verhältnisse auf den Kopf, was eben überrascht und auch für einige nicht nachvollziehbar war, unter anderem auch für den Zeitgenossen Schleiermacher, der das auch kritisiert hat. Hinter solchen Passagen bei Humboldt steht aber ein bestimmtes Konzept von Universität, welches sich eben als Forschungsuniversität versteht. Hier ist Lehre sehr eng mit Forschung verknüpft, und diese moderne Forschungsuniversität, ich sage mal der letzten 200 Jahre, die grenzt sich eben ab gegenüber der alten Universität, der vormodernen Universität, mit einer nun eben anderen Struktur, mit einer Struktur, bei der die Universitätslehrer und die Studierenden eigentlich gleich ausgerichtet sind, eine gleiche Ausrichtung verfolgen. Die funktionale Differenz bei Humboldt zwischen Professoren einerseits und Studenten andererseits gerät in den Hintergrund, und der Professor verabschiedet sich, programmatisch jedenfalls, vom Lehrer. Das Verhältnis von Professoren und Studenten, damals ausschließlich Männer, dieses Verhältnis wird eigentlich realisiert als Scientific Community. Die Professoren und Studenten, die unterscheiden sich in diesem in dieser Konzeption nicht prinzipiell, sondern nur graduell. Studierende werden hier bereits als Forscherinnen und Forscher wahrgenommen und an die Stelle der Tradierung oder vielleicht müsste man sagen in Ergänzung zur Tradierung und Auslegung, wie das in der vormodernen Universität der Fall war, tritt der Anspruch, neues Wissen durch Forschung zu generieren. Das ist das Programm, das eigentlich traditionell hinter der Formel einer Verknüpfung von Forschung und Lehre sich verbirgt. Und weil wir es bei Wissenschaft, so schreibt es Humboldt an einer anderen Stelle, mit einem noch nicht ganz aufgelösten Problem zu tun haben, gibt es streng genommen auch kein Endpunkt des Studiums, das sich inhaltlich begründen ließe. Vielmehr geht das Studium in eine Grundhaltung über, die eben als forschende Haltung bezeichnet werden könnte. Und diese forschende Haltung wird eigentlich vorbildlich durch den Professor personifiziert. Lehre ist hier eben als Teil der Forschung verstanden. In der Lehre wird Wissenschaft öffentlich, wird Wissenschaft diskutiert und damit mindestens teilweise auch validiert in diesem Gespräch. Und deshalb ist eine notwendige Voraussetzung für den Universitätsprofessor, dass er eben eine Forschungskompetenz belegen kann, dass er sich in Forschung ausweisen kann. In diesem Konzept von Humboldt wird dann eben Hochschule oder eben Universität ganz deutlich abgegrenzt von Schule. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Universität ist also nicht eine höhere Schule, sondern ist grundsätzlich anders. Hier ist auch kein Lehrer mehr vorgesehen, weil eben die Universität keine Schule ist. Und eine der prägnantesten Formulierungen bei Humboldt findet man im Königsberger Schulplan, wo er schreibt, es gibt philosophisch genommen nur drei Stadien des Unterrichts, nämlich Elementarunterricht, Schulunterricht, Universitätsunterricht. Wenn also der Elementarunterricht den Lehrer erst möglich macht, und zwar in der Art, dass im Elementarunterricht Lesen und Schreiben und Rechnen gelernt wird, und damit eben die Beschulung überhaupt dann möglich ist, so wird der Lehrer durch den Schulunterricht entbehrlich. Darum ist auch der Universitätslehrer nicht mehr Lehrer, nämlich der Lehrer hat sich jetzt eben entbehrlich gemacht, der Studierende nicht mehr Lernender, sondern dieser forscht selbst und der Professor leitet seine Forschung und unterstützt ihn darin. Das ist das Konzept der modernen Forschungsuniversität und es lässt sich eigentlich sehr schön illustrieren mit zwei Bildern, die ich Ihnen zeigen möchte, nämlich zum einen die vormoderne Universität auf der linken Seite und dann ein Bild eigentlich der modernen Forschungsuniversität auf der rechten Seite. Auf der linken Seite sehen Sie ein Bild aus einer alten Enzyklopädie Anfang des 16. Jahrhunderts, nämlich Sie sehen hier einen Scholaren ganz links, der da hingeführt wird zu diesem Turm. Das ist eigentlich der Turm der Wissenschaft. Und dieser Scholar wird nun also zur Eingangspforte geführt. Da erwarten ihn in diesem Turm verschiedene Räume und wenn Sie das größer sehen könnten, dann würden Sie sehen, dass in jedem Raum ist ein bestimmter Lehrinhalt positioniert mit bestimmten Lehrbüchern. Unten erwartet ihn beispielsweise bereits die Grammatik da im ersten Raum und dann kann man, wenn man die einzelnen Räume eben erfolgreich bestanden hat, kann man langsam aufsteigen bis zur Theologie ganz oben. Was hier aber bedeutsam ist, ist, die Inhalte sind bereits festgelegt. Das heißt, ich steige hier in dieses Gebäude ein und ich weiß schon zum Vornherein, was mich in jedem Raum erwartet. Und das ist das vormoderne Konzept eigentlich der Universität. Rechts haben Sie das moderne Konzept der Universität illustriert. Selbstverständlich hat Bacon das nicht so verstanden. Das hat er etwas anderes interpretiert. Aber es ist eigentlich ein Bild, das sehr schön zeigt, was eigentlich eine moderne Forschungsuniversität ist. Nämlich, wir gehen gemeinsam auf See. Wir entdecken Neues. Wir entdecken neue Länder, wir entdecken neue Gegenden und selbstverständlich macht es Sinn, auch bei solchen Entdeckungsfahrten sich gut vorzubereiten, zu wissen, was man schon weiß über Gegenden, die irgendwo draußen im Meer sich finden lassen, damit man eben nicht ganz unvorbereitet dann in irgendwelche Abgründe da geraten wird. Aber eigentlich ist die moderne Forschungsuniversität konzipiert als Entdeckungsreise und zwar sind auf diesem Schiff dann eben auch die Studierenden beteiligt. Ja, dass zwei Konzepte von Universitäten und die moderne Konzeption der Forschungsuniversität, das ist eben etwas, was uns seit gut 200 Jahren dann sehr stark beschäftigt und nun sich ja auch die Frage dann stellt, wie sieht das dann auch aus mit Lehrerbildung, mit pädagogischen Hochschulen, inwiefern folgen sie diesen Konzepten. Um das Konzept der Forschungsorientierung nun noch etwas zu illustrieren, möchte ich ein weiteres historisches Beispiel Ihnen präsentieren. Ein historisches Beispiel, das aber sich nicht auf die Universitätsstufe bezieht, sondern auf die Kindergartenstufe und auf einen großen Protagonisten dieser Einrichtung, nämlich auf Friedrich Wilhelm August Froebel. Froebel, ja sowas wie etwas vereinfacht gesagt Erfinder des Kindergartens. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Froebel stellt seiner Schrift Der Ball als erstes Spielzeug des Kindes ein Zitat von Jean-Paul voran. Ein wunderschönes Zitat, wie ich finde. Genüsse geben den Kindern kein Paradies, sondern helfen es nur verscherzen. Spiele, das heißt Tätigkeit, nicht Genüsse, erhalten sie heiter. Ein Spielzeug gibt erst Genuss durch seine Erscheinung, Heiterkeit nur durch seinen Gebrauch. Was heiter und selig macht und erhält, ist bloß Tätigkeit und die Spiele der Kinder nichts als Äußerung ernster Tätigkeit im leichtesten Flügelkleide. Nun, damit, mit dieser Eingangspassage von Jean-Paul illustriert Froebel eigentlich das, was er als Grundprinzip der Kindergartenstufe versteht, nämlich Spielen. Spielen ist das Grundprinzip und entspricht in der Konzeption von Froebel der Altersstufe dieser Kinder. Spielen wird zum Grundmodus für das Lernen im Kindergarten. Wie sehr stark Spielen auch den Alltag im Kindergarten geprägt hat, lässt sich mit einem zweiten Zitat illustrieren, nämlich mit einem Zitat von Ida Seele. Ida Seele war eine Froebel-Schülerin und hat in diesem Musterkindergarten in Blankenburg mit Froebel zusammengearbeitet. Sie schreibt in ihren Erinnerungen an Froebel, der Kindergarten in Blankenburg wurde nicht mit Gebet, nicht mit Gesang begonnen, auch stellten sich die Kinder zum Beginn der Stunden nicht in einen Kreis und sangen auch kein Anfangslied, sie setzten sich, wie sie kamen, auf ihre Plätze, doch nicht auf bestimmte, und dann wurde ihnen sofort eine Spielgabe gereicht. Und der Froebel, so schreibt sie weiter, der Froebel habe dann auch gerade mitgespielt. Was mir bei diesem Zitat wichtig ist, sind mindestens dreierlei Dinge. Nämlich erstens mal, bereits bei Beginn, also beim Einstieg in den Kindergartentag, wird das Grundprinzip realisiert, um das es eben hier geht, Spielen. Und damit wird das Grundprinzip auch gerade erfahrbar gemacht und auch allfälligen Gästen auch gerade deutlich gemacht, eben Kindergarten ist dazu da, um zu spielen. Zweitens, der Erzieher, in diesem Fall eben Froebel, der personifiziert und unterstützt in seiner erzieherischen Grundhaltung dieses Prinzip. Der Erzieher braucht also ein bestimmtes Grundwissen über dieses Prinzip, insbesondere aber auch eine bestimmte Grundhaltung. Und drittens, der Kindergarten ist dann hier die strukturierte Umgebung, die diese Art des Lernens, diesen Modus des Lernens, eben Spielen, auch ermöglicht. Und die Frage, die sich eben für mich dann stellen würde, weil ich ja heute nicht eine Diskussion über Kindergartenstufe eröffnen möchte, ist, wenn wir in der Hochschule Forschen als Grundprinzip, als Grundmodus des Lernens anschauen würden, was würde das denn heißen und wie könnten wir das so einrichten wie Froebel, dass es vom ersten Tag her auch erfahrbar gemacht wird? Was heißt das auch für die Dozierenden an Hochschulen und was heißt das beispielsweise für die Umgebung, was ist die strukturierte Umgebung für Forschung. Und dann, damit komme ich nun etwas näher eben zu dieser ganzen Forschungsorientierung, die ich eben so verstehe, dass Forschen der Grundmodus des Lernens sein könnte an Hochschulen und was ich damit meine, wird in sehr unterschiedlichen Begrifflichkeiten in der Diskussion jeweils zusammengefasst. Es hat sich in diesem Diskussionsfeld keine einheitliche Begriffsverwendung etabliert und auch die Verwendung englischsprachiger Ausdrücke, würde ich sagen, hilft nicht wirklich weiter, weil sich auch dort keine einheitliche Begriffsverwendung zeigt. Wenn Sie hier ein paar Begriffe, die mit diesem Thema verbunden sind, sich anschauen, dann stellen Sie beispielsweise fest, nehmen Sie die beiden letzten, die in Englisch daherkommen, dass auch unterschiedlich betont werden kann, ob es sich eigentlich um Learning handelt oder um Teaching. Was ist eigentlich genau die Perspektive, die hier eingenommen wird? Ist es stärker eben die Perspektive von Dozierenden oder ist es stärker die Perspektive von Studierenden selber? Und das werden Sie, haben Sie am Titel hier schon gemerkt und werden Sie auch in den Ausführungen merken, verwende ich meistens den Begriff des forschungsorientierten Studiums. Ich möchte Ihnen zwei, drei Modelle vorstellen, welche eben jetzt konkretisieren wollen, was denn überhaupt Forschungsorientierung heißen könnte. Das erste Modell ist von Frau Levy. Frau Levy hat in einem Schema, das sie allerdings nicht mit Research-Based Teaching oder so überschreibt, sondern Inquiry-Based Learning, das ist ihre Begrifflichkeit, hat ein Vierfelder-Schema verwendet. Ein Vierfelder-Schema, das unterscheidet zum einen, wer eigentlich jeweils den Lead hat in dieser ganzen Sache und zum anderen geht es stärker darum, bestehendes Wissen Wissen, bestehende Expertise zu nutzen oder geht es darum, neues Wissen zu generieren? Wie ist das zu lesen? Ich nehme mal das Feld da unten. Sie sehen da, hier haben wir bei diesem Feld den Lead bei den Dozierenden und es geht darum, dass hier neues Wissen generiert wird. Die Frage, die sich hier stellt, wäre also, wie kann ich auf eine bestimmte Frage, die mir vorgegeben wird von den Dozenten, eine Antwort finden. Konkret also, hier ist gemeint, ein Dozent oder eine Dozentin gibt eine Frage vor, welche noch nicht beantwortet ist und jetzt geht es darum, also hier eine entsprechende Antwort zu finden. Im Gegensatz dazu, hier unten links, da geht es auch darum, dass der Dozent eine Frage vorgibt, aber hier geht es nicht darum, eine neue Antwort zu finden, sondern zu klären, welche Antwort gibt es bereits auf diese Frage. Das sind zwei unterschiedliche Möglichkeiten, eine Forschungsorientierung zu erreichen, indem beides Mal ein wissenschaftliches Wissen herbeigezogen werden muss. Einmal aber besteht es bereits oder man nimmt an, es besteht bereits und beim anderen Fall wird es eben produziert werden müssen. Oben ähnlich, aber hier stellt der Student oder die Studentin die Frage. Nehmen wir dieses Feld da. Ein Student oder eine Studentin stellt sich eine bestimmte Frage, von der er oder sie annimmt, hier besteht bereits eine Antwort und nun wird die Antwort gesucht. Das ist eigentlich das, was wir eigentlich traditionell auch so benennen könnten. Das ist eine Recherchearbeit. Es geht eben darum, ein bestimmtes Wissen zu recherchieren. Und das da oben wäre dann gewissermaßen die Königsform. Ich stelle mir als Student oder als Studentin eine eigene Frage, von der es noch keine Antwort gibt und nun suche ich die Antwort. Das sind vier eben unterschiedliche Formen von Inquiry-Based Learning nach Levy und diese vier Formen sind auch unterschiedlich anspruchsvoll. Und Sie können sich ja selber überlegen, ob in welche Formen Sie vielleicht auch in Ihren Lehrveranstaltungen verwenden und welche Erfahrungen Sie damit machen. Eine ähnliche Einteilung, und wir werden das im Seminar dann nochmals im Workshop nochmals aufgreifen, eine ähnliche Einteilung haben Jenkins und Healy vorgeschlagen, hier nun allerdings unter dem Titel Research-Based Teaching. Auch hier wieder ein Vierfelder-Schema. Und zwar unterscheiden Sie hier, sind die Studierenden stark aktiv beigezogen und partizipieren sie damit oder sind sie stärker rezeptiv tätig als gewissermaßen als Publikum. Auf der anderen Achse wird unterschieden, ob es stärker um die Betonung von Forschungsprozessen geht oder um Betonung des Forschungsinhalts. Wie ist das nun zu lesen? Nehmen wir die Studierenden als rezeptiv tätig und es geht um Forschungsinhalt, dem sagen sie dann Research-led. Da kann man sich sowas vorstellen wie eine klassische Vorlesung. Eine Vorlesung, wo eben bestimmte Forschungsinhalte vermittelt werden. Und die Betonung ist also auf dem Inhalt und die Studierenden rezeptiv tätig. Da oben, Studierende sind stärker eingebunden, aber es geht immer noch um den Inhalt. Da kann man sich sowas vorstellen wie ein Journal Club. Das heißt, Studierende kommen zusammen mit ihrem Dozenten und besprechen beispielsweise aktuelle Zeitschriftenartikel. Es geht um den Inhalt, was sagen die aus, aber eben die Studierenden sind stärker aktiv als bei der Vorlesung. Unten rechts, Studierende rezeptiv tätig, es geht aber um Forschungsprozesse. Da kann man sich sowas vorstellen wie einen klassischen Methodenkurs. Da wird also vermittelt, welche Methoden gibt es, wie werden die angewendet. Die Studierenden hören sich das eigentlich mehr oder weniger an und notieren sich ja vielleicht ein paar Dinge. Oben rechts dann, Studierende sind aktiv eingebunden und es geht um den Forschungsprozess. Hier kann man sich das vorstellen, dass Studierende also selber Forschungsprojekte durchführen, indem sie jetzt eben selber den ganzen Forschungsprozess erleben und von mir aus auch ihre eigene Fragestellung verwenden. Das, was da oben rechts geschildert wird, was hier in dieser Terminologie von Jenkins und Healy als Research-Based beschrieben wird, das ist das, was wir im deutschen Sprachraum sehr häufig mit forschendem Lernen bezeichnen würden. Forschendes Lernen ist mit einer Definition von Ludwig Huber so zu beschreiben, dass die Lernenden den Prozess des Forschungsvorhabens, das auf die Gewinnung nun auch für Dritte interessanten Erkenntnissen gerichtet ist, in seinen wesentlichen Phasen mitgestalten, erfahren und reflektieren. Forschendes Lernen meint also, dass Studierende eben in Forschungsprozesse eingebunden sind, aktiv dabei sind und damit eben erfahren, wie Forschung überhaupt funktioniert, wie Forschung passiert. Forschendes Lernen hat sich, ich würde mal sagen, zu einer ganz attraktiven Formel entwickelt im deutschen Sprachraum. Heute ist fast alles forschendes Lernen und damit sind aber auch häufig Verwechslungen verbunden. Forschendes Lernen ist ja eine aktivierende Methode, aber gleichzeitig kann man nicht sagen, dass jede aktivierende Methode forschendes Lernen ist. Und da würde ich sagen, gibt es ein paar Verwechslungen. Forschendes Lernen kann man auch so thematisieren, dass hier Wissen angewendet wird, aber nicht jede Methode, welche Wissen anwendet, ist auch gleichzeitig forschendes Lernen. Selber würde ich übrigens auch sagen, dass forschendes Lernen der Hochschulstufe vorbehalten ist. Die meisten Publikationen über forschendes Lernen finden sich aber über die Primarstufe. Da würde ich nicht von forschendem Lernen sprechen, wenn es zum Beispiel darum geht, dass die Kinder da herausfinden müssen, wie jetzt die Schnecken jetzt da reagieren auf bestimmte Reize oder was auch immer. Das sind, würde ich sagen, Formen des entdeckenden Lernens oder was auch immer. Aber forschendes Lernen hätte für mich einen anderen Anspruch, als was in der Primarschule gemacht werden kann. Wie unterschiedlich aber forschendes Lernen eigentlich daherkommt, hat sich auch gezeigt in Konkretisierungen. Beispielsweise im letzten Jahr wurde der Ars Legendi-Preis in Deutschland, das ist der wohl renommierteste Lehrpreis, der in Deutschland vergeben wird, der wurde vergeben für forschendes Lernen. Und zwar wurden zwei Personen ausgezeichnet, zum einen Professor Martin Blum von der Universität Hohenheim und zum anderen Frau Professorin Daniela Elsner von der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Diese beiden haben den Preis ex aequo erhalten. Und ich hatte im letzten Jahr Gelegenheit, mit diesen beiden auch einen Workshop durchzuführen, wo sie ihre Projekte nochmals vorgestellt haben, und zwar Projekte, die eben dazu geführt haben, dass sie den Preis erhalten haben. Und interessanterweise haben beide auch einen Student oder eine Studentin mitgenommen, die dann auch jeweils geschildert haben, was haben die jetzt da genau gemacht und was haben die da genau gelernt. Bei Professor Blum war es so, er ist in der Naturwissenschaft tätig, er ist Biologe, dass die Universität Hohenheim die Möglichkeit geschaffen hat, dass Studierende in naturwissenschaftlichen Forschungsgruppen mitarbeiten konnten. Und interessanterweise, und das gegen alle Studentenschelte, die ja verbreitet ist, haben die Studierenden da mitgemacht, ohne Kreditpunkte und ohne, dass sie irgendwie sonst honoriert wurden. Es war ein Angebot der Universität, eben in Forschungsgruppen mitzumachen, und die meisten Studierenden dort in Hohenheim nutzen das. Außerhalb des Curriculums als interessante Bereicherung. ein Student, der eben da dabei war bei diesem Workshop, hat das dann so beschrieben, dass für ihn durch dieses Angebot Forschung sehr persönlich geworden sei, dass er Forscherinnen und Forscher in ihrem alltäglichen Praxis und ihrem alltäglichen Handwerk auch erleben konnte und auch in den Pausen erleben konnte, in Gesprächen, und er dann eben Teil der Forschungswelt geworden ist. Vor allem hat er aber gesagt, diese Erfahrung hat ihn auch geerdet. Geerdet nämlich insofern, als er nun gewusst hätte, wofür er eigentlich studiere und weshalb ein Studium so lang gehen müsse. Er hat sich zu Beginn des Studiums immer gefragt, warum eigentlich ein 3- oder 6-jähriges Studium? Und nach dieser Forschungstätigkeit hat er gemerkt, was er noch alles nicht weiß. Er hat übrigens auch von einer interessanten Erfahrung berichtet, dass die Selbsteinschätzung der Kompetenzen der Studierenden nach der Beteiligung an diesem Forschungsprojekt tiefer waren als vor Beteiligung des Forschungsprojekts. Die haben jetzt eben auch gemerkt, was können sie aber auch noch nicht, was müssen sie noch lernen. Daniela Elsner hat ein Konzept vorgestellt, bei dem sie in Lehrveranstaltungen eng diese verbindet mit studentischen Forschungsarbeiten und diese studentischen Forschungsarbeiten dann auch in gemeinsamen Publikationen veröffentlicht. Die Studentin, die da dabei war, hat insbesondere geschildert, wie unglaublich motivierend es für sie war, den eigenen Namen auf einer Publikation zu sehen und dass sie damit auch so richtig gemerkt habe, sie sei auch Teil eben einer Community, und das wird jetzt eben damit deutlich. Was diese beiden Beispiele zeigen ist, beide haben den Preis gewonnen für forschendes Lernen. Beide machen ganz unterschiedliche folgen ganz unterschiedlichen Konzepten, aber beides wird eben unter diesem Begriff da zusammengefasst. Ich möchte Ihnen nun ein nächstes Konzept vorstellen, nach dem von Levy und nach dem von Jenkins und Healy, und zwar das Zürcher Framework, das wir in Zürich entwickelt haben, damals für die Universität Zürich. Die Universität Zürich ist Teil der League of European Research Universities. Das ist ein Zusammenschluss von führenden Forschungsuniversitäten in Europa, und nach dem Selbstverständnis dieser Liga sind eben dort die Universitäten dabei, die sich wirklich über Forschung präsentieren wollen und über Forschung positionieren wollten. Diese Liga hatte dann aber die Frage, was heißt es denn eigentlich, Lehre zu gestalten in einer Universität, die eben forschungsorientiert ist? Soll man das überhaupt merken? Darf man das merken? Wie soll man es merken? Und für diese Liga haben mein Kollege Thomas Hilbrand und ich dann ein Modell entwickelt, das wir eben als Zürcher Framework dann bezeichnet haben und das eben auch klären soll, was heißt das nun genau, forschungsorientierte Lehre, wie könnte das funktionieren. Das Modell verstehen wir auch als Beitrag eben zur Debatte der Verknüpfung von Forschung und Lehre, und wir haben damit eine sehr, sehr praktische Absicht verfolgt, nämlich wir wollten, dass dieses Modell auch eine orientierende Funktion übernehmen kann und gleichzeitig auch einige Anregungen für die Praxis von Dozierenden an diesen Hochschulen. Das Modell argumentiert eigentlich auf 3 Ebenen, die ich Ihnen jetzt kurz schildern möchte, nämlich auf der Ebene von einzelnen Lehrveranstaltungen, auf der Ebene von Studienprogrammen und auf der Ebene der Universität als Bildungseinrichtung. Und mit der Unterscheidung in diese 3 Ebenen wurde dann eben auch wurde es auch möglich, unterschiedliche Verantwortlichkeiten zu klären und damit auch zu klären, welche beteiligten Akteure welche Aufgabe da übernehmen müssen. Ausgangspunkt der Überlegung, das sehen Sie hier, war der Forschungsprozess in seinen Etappen, hier diese Etappen da aufgelistet, wobei diese Etappen ja jetzt vielleicht ein bisschen sehr allgemein daherkommen. In den verschiedenen Disziplinen wird sich das etwas anders zeigen und wird auch in der Begrifflichkeit etwas anders daherkommen. Hier eigentlich mal so ein Standardprozess von Forschung. Wir sind davon ausgegangen, dass wenn Lehre und Studium forschungsorientiert sein sollen, dann sollen auch diese Forschungsaktivitäten im Zentrum stehen. Das würde also auch heißen, die Studierendenaktivitäten sollten sich an diesen Aktivitäten des Forschungsprozesses orientieren. Deshalb im Zentrum. Wir haben dann bei der Frage, was sind dann eigentlich Leistungsnachweise in einem solchen forschungsorientierten Studium, haben wir uns eben an dieser Grundorientierung orientiert, nämlich indem wir gesagt haben, und hier leider etwas verrutscht auf der Darstellung, dass bei jeder Etappe entstehen bestimmte Produkte und diese Produkte könnten eben gerade auch Formen von Leistungsnachweisen sein. Also konkret zum Beispiel, wenn es in einem Forschungsprozess darum geht, eine Fragestellung zu entwickeln, dann entsteht sowas wie ein Thesenpapier. Oder wenn es darum geht, den Forschungsstand zu sichten, dann entsteht sowas wie eine Forschungsübersicht. Oder, ich komme von unten her jetzt, wenn es darum geht, Ergebnisse darzustellen, zu erklären, zu publizieren, dann entsteht sowas wie eine Posterpräsentation oder von mir aus ein Journalartikel oder was auch immer. Und das könnten eben gerade Formen von Leistungsnachweisen sein in einer forschungsorientierten, in einem forschungsorientierten Studium. Wir sind dann einen Schritt weiter gegangen und haben uns gefragt, was sind denn eigentlich geeignete Veranstaltungsformate, die eben diese Forschungsorientierung unterstützen und diese Forschungsaktivitäten ermöglichen, und haben uns dann überlegt, was können die verschiedenen traditionellen Veranstaltungsformate in Hochschulen denn genau beitragen, um eben diese Forschungsaktivitäten einzuüben, erfahrbar zu machen, sichtbar zu machen. Nehmen wir beispielsweise Labor, das ist jetzt eher im naturwissenschaftlichen Bereich. Ein Labor ist ja der Ort, wo tatsächlich Untersuchungen durchgeführt werden, könnte also eng verbunden werden eben mit der Etappe im Forschungsprozess Untersuchungen durchführen und auswerten. Ein Labor hat gute Möglichkeiten, diese Forschungsorientierung erfahrbar zu machen, diese Forschungsorientierung zu verdeutlichen. Das klassische Seminar ist eigentlich die Veranstaltungsform, wo Forschungsarbeiten von Studierenden oder von Dozierenden diskutiert werden und eigentlich in der kleinen Community auch erstmals validiert werden. Es wird gesichtet, inwiefern ist jetzt in einem Seminar tatsächlich diese Forschungsergebnisse, inwiefern sind die jetzt wirklich wissenschaftlich gültig, inwiefern können diese Resultate auch den Anspruch haben, einen wissenschaftlichen Beitrag geleistet zu haben. Wir haben uns dann auch überlegt, gibt es auch Formate, die vielleicht traditionell in Hochschulen wenig zu finden sind, die aber eigentlich was beitragen könnten zu dieser Forschungsorientierung. Nehmen Sie beispielsweise Tagung. Auch eine Tagung, bei der sich Studierende beteiligen, könnte ja diese Forschungsorientierung unterstützen, und wir würden vorschlagen, dass Tagungsbesuche auch als Studierendenformate, als Studienformate in Hochschulcurricula integriert werden könnten. Vorlesung, das vielleicht noch ein letztes Stichwort zu dieser Folie. Man kann sich auch fragen, welches ist dann die Bedeutung der Vorlesung in dieser Forschungsorientierung, wenn Studierende selber in eine forschende Grundhaltung eingeführt werden sollen. Für unser Framework hat die Vorlesung zwei hauptsächliche Stärken und deshalb kommt sie hier auch vor. Die Vorlesung bietet zum einen gute Möglichkeiten, einen Überblick über den Forschungsstand zu vermitteln. Dies geschieht zwar bereits sehr häufiger in Vorlesungen, aber es ist bisher, so jedenfalls unsere Erfahrung, kaum explizit mit der Zielsetzung des Universitätsstudiums verbunden, nämlich dass Studierende selber aktiv dann forschend tätig sein könnten, und es ist nicht in diesen ganzen Forschungsprozess eingebunden. Konkret würden wir also von Dozierenden erwarten, dass sie eben sagen, wie ist das, was Sie jetzt da machen, in den ganzen Forschungsprozess eingebunden? Das ist das eine. Und zum Zweiten, dass wir von Dozierenden erwarten würden, dass sie auch sagen, wie sie selber eigentlich den Stand des Wissens für sich jeweils recherchieren, wie sie das herausgefunden haben. Konkret beispielsweise, welche sind eigentlich die führenden Journals in der Disziplin, um die es hier geht? Wie machen Sie das ganz konkret, auch ganz handwerklich? Nehmen Sie eigentlich die Zeitschriftenartikel, kopieren Sie die und gehen mit dem Leuchtstift drüber? Oder welche Systeme haben Sie, um sich zu organisieren, damit eben die jungen Forscherinnen und Forscher hier auch ein Beispiel finden, wie machen das eigentlich die Profis, die hier eben forschend tätig sind? Das wäre von einer Vorlesung zu verlangen, und selbstverständlich müssten Studierende auch Gelegenheit haben, während des Studiums ab und zu selber Wissen zu recherchieren, wissenschaftliches Wissen zu recherchieren. Wenn man es nur gehört kriegt, dann heißt das noch lange nicht, dass man es selber dann auch kann. Nun, wir sind dann noch einen Schritt weiter gegangen und haben uns gefragt, Was heißt das nun für die Komposition von Studienprogrammen? Und wir würden sagen, dass diese Studienprogramme eben jetzt so konzipiert sein könnten, dass wir klären müssten, sowohl auf der Bachelor- wie auf der Masterstufe, welche Aktivität und welche Forschungsetappe hat denn eigentlich welche Bedeutung. Dann könnte man beispielsweise sagen, gut, hier jetzt bei diesem Beispiel Fragestellung entwickeln, das ist schwerpunktmäßig im Bachelorstudium und dann hoffen wir dann, dass kriegen die dann einigermaßen hin. Im Masterstudium ist das auch noch Thema, aber nicht mehr in dieser Ausführlichkeit. Im Gegensatz beispielsweise Forschungsplan entwerfen, Methoden klären, das wäre zum Beispiel schwerpunktmäßig stärker im Masterstudium. Selbstverständlich müsste das jede Disziplin für sich jetzt klären. Und die Masterarbeit und die Bachelorarbeit, das wären dann die Arbeiten, die eben auch zeigen, dass sich den ganzen Forschungsprozess in den verschiedenen Teiletappen auch tatsächlich erfolgreich gestalten kann, erfolgreich durchlaufen kann. Das eigentlich das Zürcher Framework. Und Sie sehen jetzt hier, Dozierende haben die Verantwortung, insbesondere bei der Durchführung der Lehrveranstaltungen. Es gibt dann Verantwortlichkeiten auf der Ebene der Studiengänge, nämlich bei der Komposition von Bachelor- und Masterstudiengängen, beispielsweise auch bei der Komposition der Studieneingangsphase. Und jetzt kommt noch die dritte Ebene dazu, nämlich die Ebene der Hochschule. Die Frage, die sich nämlich auch stellt, inwiefern sind denn solche Konzepte auch abgebildet in der Struktur der Hochschule und inwiefern sind sie auch in unterstützenden Systemen abgebildet? Konkret also beispielsweise, ist in der Hochschulstrategie auch sowas von Forschungsorientierung oder forschungsorientiertem Studium auch tatsächlich formuliert? Oder beispielsweise, ist die Infrastruktur und sind die Ressourcen auch so aufgestellt, dass Studierende auch tatsächlich hier forschen können? Konkret beispielsweise würde ich ja immer wieder vorschlagen, dass Bibliotheken an Hochschulen 24 Stunden geöffnet sein sollten. Das gibt ein paar Schwierigkeiten, das ist mir auch klar, aber eigentlich wäre das ja eigentlich die richtige Infrastruktur. Auch Labore sollten lange geöffnet sein, auch Studierende sollten in Laboren was machen können und so weiter. Das sind so ein paar Fragen zu Infrastruktur und Ressourcen. Und dritter Punkt beispielsweise jetzt bei dieser Aufzählung, sind eigentlich auch die Instrumente der Qualitätsentwicklung oder der Lehrevaluation auch auf Forschungsorientierung ausgerichtet? Meine Erfahrung ist hier in diesem Zusammenhang die, wenn ich die Bögen der Lehrveranstaltungsevaluation anschaue, dann ist Forschungsorientierung hier kaum integriert. Da sind Fragen gestellt, die eigentlich auch im großen Teil auch für Unterricht und Lehrveranstaltungen auf vorangehenden Bildungsstufen angewendet werden könnten. Beispielsweise spricht der Dozent laut genug und verständlich, ist das gut illustriert mit Folien, geht er ein auf Fragen der Studierenden. Das sind ja Qualitätskriterien guter Lehre, die auch für eine Primarschule gelten. Ich würde sagen, Forschungsorientierung ist die Besonderheit von Hochschulstudiengängen und in entsprechenden Instrumenten, beispielsweise der Qualitätsentwicklung oder eben bei Lehrveranstaltungsevaluation, müsste das entsprechend berücksichtigt sein. Ja, soweit mal zu diesem Modell der Forschungsorientierung bei Universitäten und bei Hochschulen. Und damit stellt sich nun, und ich komme nun zum letzten Teil, die Frage, was ist nun der Bezug zur Berufsorientierung? Das sind ja weitgehend Konzepte, die sich sehr stark aus universitären Traditionen entwickelt haben. Universitäre Traditionen, vor allem der philosophischen Fakultät, wo es hauptsächlich darum geht, forschen zu lernen. Nun gibt es natürlich auch in der Universität, auch in der klassischen Universität, Studiengänge, die einen starken Berufsbezug haben. Ich folge hier oftmals dieser Einteilung, dieser Typologie von Grippentrog, der drei Typen eigentlich unterscheidet von Studiengängen an Hochschulen, nämlich zum einen Typ 1, das sind die Studiengänge der klassischen Professionen. Das sind Studiengänge, die sich im Wesentlichen schon im 19. Jahrhundert ausgebildet haben und es sind Studiengänge, die zu den staatlich regulierten akademischen Berufen führen, beispielsweise Medizin oder Juristerei. Das ist ein Typus, also das heißt, auch die traditionelle Universität hat ähnlich wie Lehramt schon diese starke Berufsorientierung integriert, allerdings eben in eigenen Fakultäten. Typ 2 wären dann diese Studiengänge, welche auf einigermaßen klar beschreibbare, auf die Fachkenntnisse des Studiums bezogene Tätigkeitsfelder führt. Da wären zum Beispiel die Wirtschaftswissenschaften. Das heißt, die Wirtschaftswissenschaften, Sie können in ein Wirtschaftsberufsfeld auch einsteigen, mit oder ohne Abschluss. Das ist nicht in dem Sinn staatlich vorgegeben. Es hat natürlich Vorteile, wenn Sie das studiert haben. Selbstverständlich sind auch diese Tätigkeitsfelder daran interessiert, dass Sie ein bestimmtes Fachwissen mitbringen. Aber es ist nicht staatlich reglementiert, wie die Zugänge zu diesen Berufen dann genau erfolgt. Und Typ 3 wären dann solche Studiengänge. Da gehört beispielsweise die Soziologie dazu, wo eigentlich Studierende während des Studiums die Aufgabe haben, sich überhaupt eine Zielvorstellung, eine berufliche Zielvorstellung zu entwickeln, weil das eigentlich noch nicht so klar ist von vornherein und auch vom Studium her nicht ganz klar beantwortet wird. Ich würde sagen, Lehramt gehört eigentlich hier so ein bisschen zum Typ 1, auch wenn es keine klassische Profession ist, keine traditionelle Profession ist, aber dennoch ist zeigt sehr viele Übereinstimmungen mit eben Medizin beispielsweise oder Juristerei. Und insofern ist die Frage der Forschungsorientierung und der Relationierung zum Berufsbezug ähnlich zu diskutieren wie eben bei diesen genannten Disziplinen. Man kann sich ja auch fragen, warum überhaupt dann, wenn es so stark berufsbezogen ist, warum denn überhaupt noch Forschungsorientierung auch noch dazu? Man könnte auch sehr stark dafür plädieren, nur dieses berufliche Handwerk zu lernen. Was soll genau die Forschungsorientierung? Ich habe hier so mal die klassischen Argumente zusammengefasst. Es gibt Argumente aus der Lerntheorie, die eben sagen, dass mit diesen forschungsorientierten Modellen eben auch ein tiefes Lernen, ein Deep Learning stattfinden kann, wo eben das Wissen, das erarbeitete Wissen nicht an der Oberfläche bleibt, sondern eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Sache eben erst ermöglicht wird. Das sind ein paar Argumente, die sich da finden lassen. Es gibt Argumente aus Berufskonzepten, die dahin gehen, dass man auch sagt, mit welchen Problemen im Berufsfeld hat denn eigentlich eine Berufsgruppe zu tun und inwiefern verhilft jetzt diese Forschungsorientierung auch Probleme des Berufs nachher zu lösen. Wir haben es ja in unserem Beruf, im Lehrberuf auch mit Unsicherheiten immer wieder zu tun, mit sehr vielen Entscheidungen, die da getroffen werden müssen, ohne dass ich aber immer gerade einen tragenden Boden vielleicht bei mir habe. Und da gibt es dann ein paar Übereinstimmungen eben mit Fragen der Forschungsorientierung und den beruflichen Problemen, die sich eben da stellen. Eine dritte Argumentationsschiene ist die Argumentationsschiene, wir sind eine Hochschule, wir brauchen Forschung. Ich würde sagen, das ist ein schlechtes Argument. Aber Sie finden das auch in der Diskussion. Wenn es nur dieses Argument ist, dann würde ich sagen, dann könnten wir sagen, wir schließen die Hochschule wieder und machen einfach eine Berufsausbildung, wie das auch bei anderen Berufen möglich ist. Und dann gibt es noch studiengangsspezifische Argumente. Ich habe Ihnen hier das aufgeführt für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Meines Erachtens haben wir in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung ja mit Studierenden zu tun, die eigentlich übervertraut sind mit Schule. Die sind schon viele Jahre, haben die Schule erfahren, haben Schule erlebt. Und die Frage ist ja, wie gehen wir mit dieser Übervertrautheit um? Man kann das unterschiedlich angehen. Ich würde sagen, ein forschungsorientierter Zugang ist die hochschuladäquate Form der Auseinandersetzung mit dieser Übervertrautheit, um nicht in therapeutische Settings abzugleiten. Die Forschungsorientierung ist die Möglichkeit, die eigenen Erfahrungen zu spiegeln mit einem breit abgestützten und validierten Wissen und so eben auch zu klären, in welchem Verhältnis stehen meine Erfahrungen zu dem, was man eben als in einem distanzierten wissenschaftlichen Wissen daran herausgefunden hat bereits. Ja, das sind ein paar Argumente und um das nun etwas zu konkretisieren, wie das jetzt aussehen könnte, Forschungsorientierung und mit Berufsbezug das zu relationieren, habe ich ein Beispiel mitgenommen, und zwar ein Beispiel, das an ein Referat anschließt, das ich hier mal in Wien gehört habe. Sie kennen den Kollegen auch, Michael Gajdoschik, der Mathematikdidaktiker. Der hat hier mal, als ich zufällig eben da dieses Referat gehört habe, hat erklärt, wie Rechenstrategien von Erstklässlern gestaltet sind. Rechenstrategien gibt es ja unterschiedliche. Man kann mit den Fingern rechnen, eine einfache Strategie. Man kann wirklich eine Strategie haben, indem ich weiß, Verdoppelung minus so kann ich das rechnen. Oder ich kann auch bestimmte Rechnungen in der ersten Klasse auch noch auswendig lernen. Das ist auch eine mögliche Strategie. Er hat dann ja geschaut, wie rechnen österreichische Kinder und welchen Strategien folgen die, und hat dann auch geschaut, inwiefern sind die Strategien, insbesondere wie ist die erfolgreichste Strategie, die man aus der Wissenschaft kennt, wie ist die auch abgebildet in Lehrmitteln und inwiefern wird diese erfolgreiche Strategie dann auch gefördert. Ich würde jetzt beispielsweise vorschlagen, dass Lehrerinnen und Lehrerbildung das Studium so beginnt, dass in der ersten Woche, und da schließe ich an Fröbel an, von Beginn weg erfahrbar machen, worum es geht, dass in der ersten Woche Studierende mit Kindern zusammensitzen, die mal fragen, wie rechnest du 3 und 4 zusammen oder 7 und 5, was auch immer, und das mal einteilen nach diesen Strategien. Jeder Student, jede Studentin mit ein paar Kindern. Es wird zusammengetragen, es wird geschaut, wir rechnen die jetzt da in Zürich, ist das eigentlich gleich wie in Wien, verteilen sich die Gruppen gleich, wie das, was der Herr Geiderschick da herausgefunden hat. Und dann könnte man Lehrmittel anschauen, inwiefern unterstützen die eben welche Strategien. Eine Woche lang dem Projekt von Herrn Geiderschick folgend, das mal für Zürich prüfen. Und dann das zusammentragen und damit eben auch erfahren, was heißt Forschung, wie ist Forschung auch mit schulpraktischen Fragestellungen verknüpft, wie zeigt sich das Ganze in Lehrmitteln, und schließlich würde ein solches Projekt unsere Studierenden auch noch in dem abholen, was sie eigentlich sich ja auch wünschen, wenn sie ihr das Studium wählen, irgendwas mit Kindern zu tun zu haben. Da würde ich meinen, in einem solchen Projekt würden sich sehr viele Sachen bündeln, von Forschungsorientierung, von Berufsbezug und von der Grundmotivation von Studierenden in diesem Studium. Das wären für mich solche Beispiele, die wir diskutieren sollten. Wie kriegen wir das hin? Und welche Möglichkeiten gibt es dann eben in den verschiedenen Phasen des Studiums? Mit solchen Beispielen würde, und da wiederhole ich mich, erfahrbar, schon zu Beginn weg erfahrbar, was könnte Forschungsorientierung heißen, was heißt überhaupt Forschung in diesem Feld und inwiefern kann mir Forschung auch helfen, die schulpraktische Tätigkeit auch in guter Art und Weise zu realisieren. Damit komme ich zu ein paar Herausforderungen und zu einem Fazit. Meines Erachtens ist eine große Herausforderung bei solchen Projekten, welche Forschungsorientierung ins Zentrum rücken und das Ganze auch dann mit Berufsbezug relationieren. Wie schaffen wir auch eine curriculare Kohärenz über das ganze Studium? Also konkret, wie baut sich auch ein Studium auf? Wie kriege ich das eigentlich hin, dass Forschung, was ja eigentlich ziemlich mal kompliziert und komplex ist, dass Forschung schon zu Beginn weg integriert werden kann ins Studium und dass trotzdem ein Aufbau möglich ist im Studienverlauf. Wie machen wir das eigentlich? Was wird am Anfang gefordert? Was wird am Schluss gefordert? Wie kann ich, und das ist der zweite Punkt, dann eben auch bestimmte Projekte so vorstrukturieren, dass sie tatsächlich realisierbar sind, ohne aber die studentische Eigenständigkeit komplett einzuschränken? Ich stelle mir nicht Forschungsprojekte vor, bei denen Studierende einfach irgendwelche Interviews transkribieren müssen. Das ist eine Fleißarbeit. Das muss zwischendrin auch sein, aber damit ist nicht Forschung in einer Breite erfahrbar, die eben notwendig ist. Ein weiterer Punkt ist eben die Frage der Leistungsnachweis und der Anerkennungsformen. Anerkennungsformen, da meine ich beispielsweise, wie gelingt es, dass tatsächlich, wenn Studierende forschend tätig sind, das in einer Art und Weise anerkannt wird, wie es eben in Forschungszusammenhängen üblich ist. Konkret beispielsweise eben Publikationen, Tagungsbeiträge, das sind ja solche Formen, wo ich auch Anerkennung eben dann finde, wenn ich eben Rückmeldungen kriege oder wenn ich meinen Namen auf einem Buch, in einem Buchinhaltsverzeichnis auffinden kann. Etwas, was mir immer wieder auffällt, ist, wie können wir eigentlich das Konzept der Forschungsorientierung auch den Studierenden vermitteln, vor allem auch unseren Studierenden, die ja sehr stark berufspraktisch interessiert sind. Wie können wir deutlich machen, dass das, was sie in Forschungszusammenhängen machen im Studium, eben sehr viel mit dem zu tun haben, was sie in ihrer beruflichen Tätigkeit erwartet? Da würde ich eben meinen, sind solche Konzepte wie das Beispiel mit den Rechnungsstrategien hilfreich. Und grundsätzlich haben wir auch immer wieder die Herausforderung, worum geht es denn eigentlich ganz genau? Was ist die grundsätzliche Intention? Geht es um Forschung oder um Lernen, wenn wir ein forschungsorientiertes Studium machen wollen? Konkret beispielsweise würde ich sagen, wenn ich jedes Jahr mit dem exakt gleichen Einstiegsbeispiel die Einstiegswoche gestalte in der Lehrerbildung und eigentlich schon längstens weiß, was herauskommt, dann würde ich sagen, dann ist das nicht mehr unbedingt Forschung. Forschung weiß ja die Antwort noch gar nicht. Man kann vielleicht nochmals überprüfen, ob das wirklich stimmt, was wir da herausgefunden haben und sowas replizieren. Aber man kann nicht immer dasselbe machen. Man kann es, aber dann ist Lernen im Zentrum und vielleicht nicht Forschung im Zentrum. Und auch für Lernen gibt es gute Gründe und gute Argumente, aber ich denke, das muss man klären. Was ist eigentlich die grundsätzliche Intention? Insgesamt, so zum Schluss, insgesamt ist sicher forschendes Lernen und Forschungsorientierung im Studium eine attraktive Formel mit sehr vielfältigen Realisierungsformen und auch mit unterschiedlichen Ansprüchen. Nicht alle Formen verlangen dasselbe. Und in unserem Hochschultypus braucht es sicher eben diese Relationierung von Forschungsorientierung und Berufsbezug. Forschungsorientierung alleine, würde ich sagen, ist nicht genügend, weil wir es ja in unseren Studiengängen mit Zielsetzungen auch zu tun haben, die sehr stark in ein berufliches Handwerk einmünden und insofern eben auch geklärt werden muss, wie verhält sich jetzt eben das, was wir machen, zu diesen Kompetenzen, die im Beruf dann tatsächlich notwendig sind. Und damit schließe ich, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen und auf die Diskussion, sei das jetzt oder nachher im anschließenden Workshop. Vielen Dank.